Nein, also, liebe Leute, willkommen zum Eiselt-Podcast im Gespräch mit Julian Vogel und meiner Wenigkeit, Raimund Baron.
Hi, seit wann sagen wir unsere vollen Namen?
Hä?
Das haben wir doch vorher nie so gemacht.
Ah ja, genau. Ah, egal, ändern okay. Wir das mal. Einfach so, wie wir das wollen.
Voll mutig und fresh.
Ja, halt. Fresh.
Heftige Motherfucker. So Easter. Wir, oder machst du, Jan?
Ja, genau. Wir waren auf der Gamescom für einen Tag am Pressetag. Und wir wollen einfach mal berichten, was wir so, unsere Erlebnisse, was wir dabei gefühlt haben, was wir erlebt haben, welche Leute wir kennengelernt haben. Und natürlich über die Games, die wir anspielen durften.
Beziehungsweise die wir gesehen haben.
Die wir gesehen haben,
ja. Genau. Lass uns doch erstmal, wie du schon angedeutet hast, diese emotionale Ebene reden. Das haben wir beide ja, glaube ich, extrem unterschätzt.
Ja.
So.
Aber das ist, glaube ich, also was ich sagen muss, ist, ich war da schon zweimal und das war für dich das erste Mal.
Richtig, genau.
Ja, und es ist immer so. Jedes Mal, wenn du auf die Gamescom fährst, unterschätzt du einfach die ganzen Laufwege, die du hast.
Das war auch,
und das Emotionale, die Eindrücke, die du kriegst, ne, von den Leuten, die da rumlaufen und mit denen du dich unterhältst, das ist einfach zu krass.
Ja,
man unterschätzt das echt.
Ich habe dir erzählt, wo wir reingekommen sind, dass ich gerade extrem überfordert bin.
Ja,
in den ersten 5 Minuten sind wir irgendwie in die Business-Ärger gelatscht.
Ja, genau.
Nicht so ganz gereiht haben, wie wir eigentlich langlaufen.
Ja, genau.
Und da war ich schon verwirrt.
Ja.
Und daraufhin sind wir noch so ein bisschen kopflos in der Gegend rumgelaufen.
Genau.
Und dazu kommen wir auch noch gleich. Also ich muss sagen, man unterschätzt das total, dieses Emotionale, vor allem das Rumgelaufen. Mhm. Was wir unterschätzt haben, ist auch die Nahrungszunahme.
Ja.
Und Trinken. Wir sind ja Profis und haben ja während der Zugfahrt schon mehr als die Hälfte unserer Ressourcen verbraucht.
Wir haben alles verbraucht. Wir hatten gar nichts mehr. Ja, doch, wir hatten vielleicht 2 Flaschen Wasser. Aber das hat dann auch für die übrigen 6 Stunden gereicht irgendwie.
Ja, also man unterschätzt das total, wenn man dieses Mediale auch, viele sagen halt, du musst was zu trinken mitnehmen, du brauchst bequeme Schuhe und Essen. Ja, ja, das stimmt.
Ja, und was ganz wichtig war, ein Tipp von einem Streamer, den ich mir auch zu Herzen genommen habe, ist Desinfektionsmittel, weil man weiß nie.
Na, das war auch eine gute Idee von dir. Also du warst auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Ich war da ein bisschen blauäugiger als du. Aber ich weiß ja, als wir da rausgekommen sind, wir waren total ausgedürrt.
Ja, ehrlich.
Jetzt wären wir durch total die Wüste gelatscht.
Ja.
Das war schon schlimm. Also das unterschätzt man auf jeden Fall. Deswegen für all die Menschen, die da in Zukunft planen, meinen Besuch abzustatten, ganz wichtig, Wasser.
Ja, gute Vorbereitung.
Sehr gute Vorbereitung. Wir waren nicht besonders gut vorbereitet. Bei uns war es ein bisschen chaotisch, ne?
Ja, genau.
Das war so
ein Ding. Aber das hat andere Hintergründe.
Ja, aber es hat funktioniert.
Ja, genau.
Da waren wir ja sehr stolz drauf. Also wir bedanken uns mal bei der Kölnmesse für dieses problemlose Zuschicken der Tickets und perfekt.
Ja.
Ah, super.
Das war super, ey. Ehrlich,
wir haben uns
mich auch bedanken.
Ja, wir haben uns schon geplant, nächstes Jahr werden wir das Ganze ein bisschen organisierter annehmen. Und uns da auch ein bisschen mehr Mühe geben bei unserem eigenen Management, weil das war schon echt heftig.
Ja.
Also wir waren extrem verwirrt, das kann man sagen. Ja. Wollen wir loslegen?
Ja. Ja, wir wollen loslegen. Also zu Anfang waren wir dann auch, wir sind ja
Business-geirrt.
Ja, genau.
Geirrt,
so, bis wir dann überhaupt realisiert haben, dass wir in der Business-Area sind.
Hat
das eine Weile gedauert.
Ja.
So, und auf jeden Fall, was cool war, ist, wir haben uns dann direkt zu THQ Nordic.
Genau. Also wir hatten ja vorab einen Deal. Ich habe zu Raimund gesagt,
ich will
zu THQ. Ja, ja.
THQ.
Und dann THQ
Priorität.
Genau. Und dann gehen wir überall hin, wo du hin möchtest.
Ja.
Das war so unser Anfangsdeal.
Ja,
und dann weiter.
Willst du erzählen? Ja, ich will das erzählen. Wir haben dann mit einer netten Dame gesprochen. Wie hieß sie nochmal?
Ich habe den Namen, du weißt, ich bin nicht gut.
Ja, ich leider auch nicht. Auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen mit ihr gesprochen. Wir haben einen Termin bekommen noch für eine kleine Präsentation, für ein Video, für das Line-Up von THQ. Und um 15 Uhr und dann hatten wir eine Stunde Zeit noch mit einem Fastpass in die letzte Halle wirklich am Rande der Gamescom dahin zu latschen, um dann noch mit dem Fastpass unseren ersten Eindruck zu holen von ersten Game, was wir gespielt haben
auf der Gamescom,
Darksiders 3. Ja.
Genau, also wir haben das eigentlich so gemacht, wir haben da vielleicht 5 Minuten gespielt mir persönlich war da, ich bin ja hier der Darkseid-Fan von uns beiden. Ja, wir haben ja, ja vorab in der letzten Episode, haben wir auch noch ein bisschen, zwei letzte Episode für drüber gesprochen. Genau, ja. Wer da Interesse hat, ein bisschen mehr über Darkseid wissen will, kann da gerne mal reinhören. Und ansonsten, mein Eindruck. Mir war es wichtig, das Spielgefühl zu erleben, wie sich das Kampfgefühl anfühlt, wie sich so diese Interaktion mit diesem Charakter anfühlt. Und es fühlt sich sehr gut an. Anfangs war ich sehr, wie soll ich sagen,
skeptisch,
genau, danke. Und dann habe ich es jetzt selber gespielt und ich bin positiv überrascht. Also das Schlagfeedback, das Kampffeedback, es funktioniert sehr gut. Das Spiel sieht auch ganz gut aus. Die Engine gefällt mir. Und der Charakter gefällt mir auch. Fury oder im Deutschen war es, glaube ich, was war es
im Deutschen? Fury oder im Deutschen Fury.
Nein, im Deutschen heißt
es, ich glaube, die Fury ist ja Wut.
Wut,
ne? Ich glaube schon.
Ja, also ich bin mir nicht sicher. Krieg heißt ja auch im Deutschen, also der ist ja Death
War.
Und War, Krieg, die heißen ja auch
Tod und Krieg, ja.
Genau, die anderen beiden Charaktere, der Darksiders-Reihe. Mhm. Und deswegen, also ich war positiv überrascht. Ich habe mich schon im Vorfeld so ein bisschen, ich war halt skeptisch, aber ich machte, weiß, was das wird durch die Präsentation, die wir im Nachhinein hatten, ist meine skeptisch, also mein Skepsis nochmal angeschwollen bezüglich der Story. Ich hoffe, das wird nicht wie bei Darksiders 2, dass wir da wieder so eine Zwischenstory haben, die einfach nur so nebenbei steht und eigentlich keinen aktiven Einfluss auf die Hauptstory hat. Ich hoffe, das
war ja, genau, das war von Anfang an so ein bisschen deine Sorge, genau, dass man nicht genau weiß, in welchem Zeitraum sich das Spiel befindet.
Genau.
Also ob es jetzt ein Sequel wird, ein Prequel, ob es ein Pre-Sequel wird, irgendwas dazwischen.
Ich glaube, es wird ein Zwischending.
Ja.
Man sieht ja, es gibt ja auch einen Trailer, wo man halt den guten Krieg und den Toten, guten Tod sieht, was auch irgendwie ein Spoiler für mich gibt. Also, dass die gute Dame interagiert mit den beiden da irgendwie. Also, es muss ja irgendwie da passiert sein, als Krieg im ersten Teil in Gefangenschaft war, wie gesagt, wenn er mehr darüber wissen will, einfach mal die letzte Episode
reinhören.
Genau, ich will nicht nur mal die ganzen Details da nennen. Und deswegen, das ist die Theorie, dass das halt da irgendwie spielt, wo er in Gefangenschaft genommen wurde. Und da gibt es so eine, Tod ist auch da, das Ende von Darksiders 2, ich weiß nicht, will ich das hier spoilern?
Nein. Was ist?
Nein, aber das nimmt da...
Spoiler-free!
Neues Konzept.
Spoiler-free!
Und deswegen, ich bin gespannt, ich finde es cool, dass die beiden Charaktere da aufgetaucht sind. Das hat wiederum die Hoffnung geweckt, dass das Ganze doch weitergeht, also sprich, dass es den Cliffhanger von Darksiders 1 fortführt und vielleicht sogar auch den Tod, also den Charakter aus dem zweiten Teil auch mal weiterentwickelt und dass wir auch mal eine andere Fassade von ihm kennenlernen. Weißt du, was meine ideale Fantasie in diesem Bereich wäre? Mhm. Dass man einfach auch Krieg und Tod spielen kann. So New Game Plus mäßig.
Okay.
Das stelle ich mir cool vor. Oder die machen daraus ein DLC. Also ich denke mal schon, Potenzial ist auf jeden Fall da. Das war geil.
Ja, das hört sich gut an.
Genau, deswegen, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Es kommt, glaube ich, im November kommt das raus.
Ist noch ein bisschen, Ende November kommt das raus,
ja. Ist noch ein bisschen Zeit. Ja, und dann haben wir uns noch, da wir gerade bei THQ am Stand waren, haben wir uns noch ein bisschen Gameplay von Biomutant angeguckt.
Ja, wir haben uns nur angeschaut, weil wir dann ein bisschen mit der Zeit, es war ein bisschen knapp mit der Zeit, weil wir dann halt zur Präsentation wollten von THQ in der Business Area und haben uns ein bisschen Biomutant Gameplay angeguckt. Ja, und Ich finde es ganz cool. Also was ich hauptsächlich beobachtet habe, war der Charaktererstellungsscreen. Ja. So, das war sehr umfangreich, muss ich sagen. Aber man hat auch wahrscheinlich auf YouTube findest du verschiedene Videos, in denen du den schon siehst. Und so ein bisschen Gameplay. Aber ich muss sagen, das Game begeistert mich. Es macht mich sehr neugierig. Ich möchte es gerne spielen. Also ich möchte es unbedingt spielen.
Es hat einen ganz eigenen Artstyle. Du hast ja irgendwie dieses Thema Postapokalypse gemischt mit einer atomaren, wie soll man sagen, es ist irgendwas Atomares passiert, weil die ganzen Geschöpfe einfach so mutiert sind.
Mutiert. Mhm. Und deswegen auch bei Mutant wahrscheinlich, ja.
Richtig. Und du siehst ja halt diesen, ich finde den Artstyle halt geil.
Ja.
Das Gameplay sieht auch ganz geil aus. Es sieht halt aus wie so ein Hack and Slay Richtung Action-Adventure. Sprich, ich denke mal schon, es orientiert sich halt schon an der Darksiders-Formel, was Cooles ist, weil Darksiders hat geile Mechaniken. Ja. Und wenn du halt auch ein bisschen rumschnetzeln kannst, ein bisschen rätseln kannst, stelle ich mir geil vor.
Ja. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, sie haben ja jetzt gesagt, mit Darksiders 3 wollen sie mehr in eine Richtung Dark Souls, Bloodborne gehen, dass die Kämpfe, also es gibt wenig, im Endeffekt weniger Kämpfe, aber die sind etwas intensiver. Die sind ein bisschen anspruchsvoller. Und bei Biomutant würde ich sagen, sie würden nochmal zu Darksiders 1-2 gehen, wo du halt mehr Hack'n'Slay-Elemente
hast. Genau, also es ist halt also mehr so Arcade.
Drauf. Ja, genau.
Das eine ist Arcade und das andere ist mehr so Hardcore.
Ja, genau.
So würde
ich
das unterscheiden.
Ja,
Was mich halt überrascht an Biomutant, das wurde verschoben. Es kommt ja erst 2019. Genau. Das sollte ja ursprünglich dieses Jahr rauskommen. Wo ich mich auch, aber es ist so ein Ding, wo ich mir auch mal gefragt habe die ganze Zeit ist, ich will bitte, du kannst nicht innerhalb dieser paar Monate halt Darksiders 3 und Biomutant releasen. Das fand ich halt.
Man würde sich gegeneinander, man würde seine Spiele so gegeneinander ausspielen, so, ja, aber, weil dann würdest du sofort, die Fans für Darksiders auf jeden Fall, die freuen sich, ne, aber lassen dann Biomutant einfach mal so nebenbei hinterher, dann würden sie gar nicht kaufen. Da würden sie sich selbst halt im Weg stehen, wenn sie das zeitgleich releasen.
Richtig. Was ich halt geil finde, ist, dass Biomutant auch auf der Messe einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Da waren auch relativ viele Leute. Halt ist ein komplett was neues Spiel. Und es ist halt immer schön zu sehen, dass das halt so gut ankommt. Ich hoffe, das entwickelt sich auch so. Ja, schauen wir einfach mal, was daraus wird. Aber wir behalten es auf jeden Fall mal. Ist schon für mich einer der Favoriten nächstes Jahr.
Auf jeden Fall.
Wollen wir mit der Präsentation von Norfolk weitermachen?
Ja. Lass mal da weitermachen, weil wir sind dann nach einer Stunde ungefähr, wir hatten ja eine Stunde Zeit und haben uns dann die beiden Spiele angeguckt. Und sind wir dann wieder zur Business Area gegangen und konnten uns dann da hier eine Präsentation angucken von THQ Nordic und halt ihr Lineup. So ein kleines Line-Up, was sie vorgestellt haben, halt auf der Gamescom. Und da gab's einige, also da gab's dann halt die beiden Spiele bei Mutant, da haben wir einen kurzen Trailer gesehen in der Präsentation.
Genau.
Und dann nochmal ein bisschen eine kleine, längere Präsentation zu Darksiders. Ja, und was ich noch, aber auf jeden Fall, bevor wir zu den anderen Spielen kommen, wollte ich nochmal sagen, die Präsentation, der Cringe war real. Also den Humor, den sie da eingesetzt haben für die Präsentation, der war extrem
cringy. Ja, also man kann sich vorstellen, da waren diese beiden Herren und die halt versucht haben, so ein bisschen Slapstick da reinzubauen mit so einem gewissen Running Gag. Also es gab ja dieses VR-Spiel, mit dem sie angefangen haben. Wie hieß das nochmal?
Genau, Townsman VR.
Genau, wo man irgendwie
ein Handygame ist das.
Echt?
Das ist ein Handygame, ja.
Ich dachte, das wäre ein
VR-Spiel. Nee, das ist kein, ja, das ist VR, aber Handy-VR.
Ach,
doch. Oder wie? Ich hab's nicht so ganz verstanden,
muss ich glaube, sagen. Es ist einfach ein vollwertiger
VR-Titel.
Ja, ich finde, man kann das vorstellen wie Siedler, nur in sadistisch.
Ja, genau.
Man spielt da halt diesen Ritter.
Auf jeden Fall musst du Katzen. Du hast Katzen. Also, das ist mein Spiel.
Genau.
Das haben wir dann festgestellt.
Das haben wir dann auch, genau. Das haben wir gesagt, ey, so Raum, das ist dein Spiel. Man kann da halt mit allen interagieren. Sprich, da ist eine Katze auf der Insel, die kann man streichen, dann man schnippst die halt weg.
Ja.
Aber da fliegt so ein Adler, den kann man sich packen.
Ja, genau,
und dann irgendwo hinwerfen. Sieht witzig aus.
Ist halt so ein Siedlerspiel, aber in VR. Genau. Hat auch ein bisschen was von Black and White, wer das zufällig kennt.
Genau.
Wo du da dein eigenes Volk, du bist ein Gott und du musst dein eigenes Volk dann halt hier so ein bisschen in die richtige Richtung schieben und kannst dann mit dem machen, was du willst, kannst was erbauen oder nicht. Also richtig. Darum ging es hauptsächlich in dem Game.
Ist halt witzig für Leute, die VR-Spiele mögen, würde ich sagen. Gut.
Ja.
Aber ansonsten für uns persönlich jetzt nicht interessant. Echt, die Idee ist halt lustig.
Genau.
Daraufhin ging es weiter mit dem Spiel, wie hieß das mal? Fate?
Was ich sagen wollte, ist Wreckfest. Es ist ein, also bevor wir zu dem anderen Spiel kommen, Wreckfest war glaube ich ein Motorsport-Game.
Genau, das gab's ja
das
auch.
Das war wie Burnout, wo du hattest ziemlich gute Damage-Modelle, also die Autos haben ordentlich Schaden genommen von dem. Also es war halt ein Rennspiel wie Burnout.
Man kann sich vorstellen, diese amerikanischen Stocker.
Ja, Stocker, genau.
Es geht halt mehr in diese Richtung, nur halt eine Ecke, soll ich sagen, schmutziger, kann man das so formulieren. Weil du hast da halt irgendwie auch mal mehr Drescher mit drinne oder einen Typen, der auf dem Rasenmäher rumfährt. Also das hat, finde ich, von Humor her ganz gut gepasst.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Aber es ist halt auch was für die Menschen, die gerne Autospiele spielen, wie jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe für sind. Aber es sieht halt lustig aus.
Ja.
Dann ging es weiter mit?
Mit einem Survival-Game. Es genau. ist ein, on- ich glaube ich, ein Massive Online-Multiplayer.
Genau, sah so aus.
Ja, also Fate of Silence hieß das Spiel.
Jetzt kein MMO, ne?
Aber nee, nicht so richtig MMO, aber
Multiplayer-Spiel.
Es, ja, Multiplayer-Spiel, ein Survival-Spiel, wo du in einer, sagen wir, Eislandschaft ja überleben musst.
Aber was halt man, ich finde, das kann man sehr gut mit S vergleichen, dem Film.
Ach ja, genau.
Hab ich
ja.
dir auch übergesst, ja. von der Ästhetik her erinnert mhm. das sehr stark daran.
Ja, auf jeden Fall.
Nur der Gore ist nicht so krass wie bei S, aber es ist halt ein Artstyle, der sehr eigen ist, erinnert einen mehr an Geister.
Mhm,
genau. Es wirkt halt sehr paranormal. Ist halt witzig, ist auch wiederum was Eigenes. Man kann da auch irgendwie sein eigenes Dorf mitgestalten.
Ja.
Ist halt für Menschen, die halt auf dieses Survival-Game stehen, das ist voll das Ding. Ist wirklich sogar anzocken, glaube ich.
Ja, das hast du von Anfang an gesagt.
Ja, das sieht witzig
das
aus.
Sieht ganz, das sah ganz witzig aus, ja.
Ich bin gespannt,
könnte man eigentlich ja. mal ausprobieren.
Was das halt für ein Potenzial hat. Ich glaube, das gibt schon Early Access jetzt auch. Ich glaube, das ist schon raus.
Ach ja, das war ja Early Access. Ach.
Ja, und Early Access. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ding, worauf wir abfahren.
Ja.
Aber für Leute, die auch sowas abfahren, dieses ganze Survival-Ding, gönnt euch.
Eben, gönnt euch, ehrlich. Ja. Kann man nur ausprobieren.
Genau.
Macht man nichts falsch, Early Access.
Und dann geht's weiter mit Desperados oder Desperados 3, das ist irgendwie
das ist uneinsichtlich, ja genau.
Also viele behaupten, es ist der dritte Teil und bei der Präsentation stand ja einfach nur Desperados da. Willst du drüber reden?
Ich habe mir nur gemerkt, dass es ein Game ist in der ISO-Perspektive mit Stealth-Elementen. Du musst dann
Cowboy-Setting,
genau, in einem Cowboy-Setting. Und ja, ich weiß nicht, es hat mich nicht so geflasht.
Der Gore-Faktor ist halt krasser. Also
ja, okay, der hat mich auch sehr
überrascht. Man denkt halt nicht, dass dieser Gore-Faktor so heftig ist.
In einem Spiel in der ISO-Perspektive, der so gore-lastig ist, wo Leute, weiß ich nicht, 50 Liter Blut verlieren, nachdem du
die gekillt hast. Ja, das ist schon witzig.
Das ist auch sehr witzig.
Ist auch was für Leute, die gerne Taktikspiele spielen, ist auch in Echtzeit.
Ja, genau.
Ich finde das halt, du siehst halt auch, wie die, sag ich mal, die Bösewichte, wie deren Blickwinkel sind, so eine extra, wie nennt man das da?
Eine Kegelsicht.
Genau, Kegelsicht.
Man hat die Kegelsicht der Gegner halt gesehen, in was für eine Blickrichtung die gerade gucken und dann kann man sich dann dann konnte man halt sagen, ja, okay, ich möchte gerne den Gegner da ausweichen, aber der andere war im toten Winkel und der konnte dich nur sehen. Und dann, das hatte ein taktisches Element drinne, das du nutzen konntest. Was wir sehen konnten, ist, du hast zwei Charaktere gleichzeitig gespielt,
genau.
Die du separat voneinander halt, von denen du switchen konntest und die dann separat halt gesteuert wurden. Und der eine war eher ein Taktiker, der in Hinterhalte gelockt hat, der andere war so ein Brecher, der Fallen aufgestellt hat,
um genau.
die Leute.
Das ist an sich ein gutes Balancing, was ich halt witzig fand am Ende des Gameplays. Da sieht man halt, wie der Charakter, den man spielt, halt auf eine Kirche
geht. Ja, genau, ja.
Und da so die Kirchenglocke auf den Gegner fallen lässt.
Ja.
Das finde ich aber auch schon irgendwie witzig.
Ja, das Environment, also die Umgebung zu nutzen auch noch für das.
Genau, das war ja auch so ein Schwerpunkt dieser Präsentation, dass man halt sieht, keine Ahnung, man kann irgendwelche kaputten Häuser auf die stürzen lassen oder andere Dinge. Das finde ich cool.
Ja. Das war schon.
Man kann es auch irgendwie als Shooter spielen, gab es auch ein paar Einlagen. Wobei es hat sich sah ein bisschen falsch aus.
Ne? Also, als Shooter, ja. Okay.
Ja, also man merkt halt schon, dass es mehr darauf auf dieses Schleichen ausgelegt ist.
Ja.
Auch ein Spiel für Leute, die halt sowas mögen, aus der Vogelperspektive, wie man auch sagt.
Ja.
Ein Schleichspiel. Wie hieß das Setting nochmal? Das waren jetzt
Cowboys,
genau.
Ja. Western
Setting, genau. Ich glaube, das war's auch.
Ja, und das war's auch, ja.
Wie gesagt, es gab ja noch eine Darksiders-Präsentation, dazu haben wir auch schon was gesagt.
Mhm.
Es gab einen Trailer von Biomutant, dazu haben wir aber auch schon was gesagt.
Ja.
Und dann begann unsere Reise.
Und dann haben wir uns beschlossen, uns aus der Business Area zu begeben und zwar und um uns dann die Spiele anzugucken, die dann so
vor allem, das überall war auch der Punkt,
unterwegs
waren. Wo es auch bei uns lief. Wir haben gemerkt, okay, jetzt machen wir uns mal einen Plan. Und dann sind wir eigentlich ganz gut zurechtgekommen.
Ja, doch, ja.
Wir waren, glaube ich, auch in der Zeit in jeder Halle.
Wir waren in jeder Halle. Bis auf 10 und ja, die 10, die Family and Fun Area und die Cosplay Area, da waren wir leider nicht. Da haben wir aber auch den Überblick verloren, ja, wo wir überhaupt sind.
Ja, wir wollten halt auf jeden Fall die Titel mitnehmen, die wir unbedingt sehen wollten. Das haben wir auch geschafft.
Ja.
Weißt du, willst du noch zuerst über Smash Bros. Reden? Oder
ja, Smash Bros., das ist, ja, das kann ich machen, weil das ist ja eigentlich nur so ein kurzer Eindruck und ein
schneller Eindruck. Also wir waren bei Nintendo?
Wir waren bei Nintendo. Ich wollte unbedingt zu Nintendo hin, er hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, mal so
ich bin spazieren gegangen.
Ja, und was ich zu Smash Bros. Sagen kann, alle, die eine Switch haben wollen und oder beziehungsweise darauf warten, um sich Smash Bros. Zu holen, wartet, holt euch Smash Bros. Smash Bros. Ist geil. Also was ich sagen muss, ist, viele Leute hatten Angst oder haben immer noch Angst, dass dieses Smash Bros., das neue, weil es ziemlich in einer kurzen Zeitspanne rauskam. Und zwar von 1,5 Jahren oder so, zum letzten Teil für die Wii U. Und viele denken, okay, das ist jetzt so ein Smash 4.5, also so ein Zwischenteil, einfach nur so ein bisschen ergänzen. Aber was ich sagen muss, ist, es ist ein komplett neuer Titel. Den kannst du überhaupt nicht vergleichen.
Echt?
Ja, weil die Spielmechaniken haben sich verändert. Da hat sich einiges verändert. Aber mein Spieleindruck, muss ich sagen, ist so ein bisschen betrübt, weil du ja nicht mit mir spielen wolltest, sondern ich musste mit irgendwelchen random Leuten spielen. Ja, die haben mir gesagt, ja, Smash Bros. Habe ich letztes Mal auf N64 oder auf dem GameCube gezockt. Aber ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, warum? Aber ich wollte mit dir halt den Eindruck teilen, konnte ich leider nicht, aber fand ich jetzt nicht so.
Ja, wie gesagt, ich bin
da. Du bist da halt überhaupt nicht drin.
Genau. Null.
Du bist auch null Fanboy, was ich auch verstehen kann.
Ich habe dir meine Medaille
geschenkt. Okay. Ja, genau. Das hat auch schon gereicht. Und wie gesagt, der Eindruck ist ein bisschen betrübt mit fremden Leuten. Aber so, es hat mir Spaß gemacht. Es waren ganz neue Spielmechaniken drin. Es gab neue Items, es gab neue Charaktere. Allgemein, was da Sakurai gemacht hat, ist schon der Wahnsinn.
Meinst du, das Ding könnte ein System-Seller werden?
Auf jeden Fall.
Echt?
Auf jeden Fall. Es gibt ja momentan auch schon zum Vorbestellen das Pack, die Switch mit dem Game plus einen GameCube-Controller-Adapter, weißt du, weil es gibt halt dazu musst du immer einen Adapter holen, weil so es gibt keinen, auf der Konsole gibt es halt keine GameCube
Analog-Sticks meinst du
das? Analog-Sticks, genau. Die du einstecken kannst. Okay. Es gibt keine Steckleiste dafür, da musst du immer eine separate USB zu GameCube Steckleiste. Die gibt's im Pack drinne. Ist cool. Ich mag's.
Gut, dass es keine Handheld-Konsole ist. Das wäre ja tragisch.
Es ist eine Handheld-Konsole, ja. Ja, aber ich war begeistert, wie gesagt. Und okay. es macht Spaß.
Es sah auch witzig aus. Ja. Also ich habe mir das auch stellenweise ein bisschen angeguckt. Es sah schon cool aus. Aber es ist jetzt nichts, was mich catcht. Ich finde
halt Fanboy. Da muss ich sagen, ich bin extremer Fanboy.
Ich finde es halt witzig, wenn Pikachu und Mario sich gegenseitig
aufs Maul hauen. Oder Link und die anderen.
Allein schon Link, der alte Zyniker. Das ist halt schon amüsant, wenn das so abgeht. Ich denke mal, das ist halt purer Fanservice.
Ja, ist es auch. Es ist auch komplett.
Nur für mich null.
Ja.
Wollen wir unsere Reise fortführen?
Ja, wir wollen unsere Reise fortführen.
Was meinst du denn?
Wir sind bei Sony gewesen. Wollen wir da jetzt schon ankommen?
Können wir auch gerne machen.
Weil ich glaube, wir haben so wirklich die Reihenfolge nicht so im Kopf.
Nee, aber das ist auch nicht chronologisch.
Das ist nicht chronologisch richtig, aber wir waren bei Sony und nochmal schöne Grüße. Schöne Grüße an Zetschkin Özdündar, mit dem wir uns echt nett unterhalten haben.
Ja, das war sehr interessant. Wir haben uns da halt allgemein auch sehr nett mit ein paar Leuten unterhalten, die wir halt angesprochen haben. Und die meisten Leute waren da auch sehr offen für. Wir haben uns einfach mal ein paar Leuten ein bisschen Zeit genommen, haben uns unterhalten mit den guten Herren. Der stand ja beim Sony-Stand. Da haben wir uns halt auch bei ein paar Sony-Titel unterhalten, unter anderem über Spider-Man.
Ja.
Den neuen Exklusivtitel für die PlayStation, der kommt am 7. September kommt er raus.
Okay, ist ja bald. Schon bald.
Genau. Und da haben wir halt auch die Möglichkeit bekommen, das Ganze anzuspielen. Das haben wir beide dann auch getan. Und ja, wie ist dein Eindruck?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das Spider-Man, ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt, die Hörer kennen, aber das Spider-Man auf der...
Oh, unser Essen ist da.
Ja, genau.
Cliffhanger. Bis gleich. So, jetzt nach einer kleinen Stärkung, die wir uns gerade gegönnt haben, wird es Zeit, den Cliffhanger aufzulösen.
Ja, du hattest mich gefragt, was für ein Eindruck Spider-Man auf mich macht.
Yes.
Ja. Und ich muss sagen, es hat mich sehr, also wo ich stehen geblieben bin, ist, es hat mich sehr an, weiß nicht, ob die Zuschauer oder die Zuhörer das kennen, die PlayStation 1 Zuhörer. Ob die das kennen? Auf der PlayStation 1 gab's einen Spider-Man. Ja, erinnerst du dich? Ja, ja. Ja, das hast du mir auch erwähnt. Ja. Und es hat mich sehr daran erinnert, muss ich sagen.
Hat es auch. Also es hat halt schon positive Vibrations, sag ich mal. Also man merkt halt schon, okay, es steckt ein guter Ansatz hinter. Hier ist etwas, es ist keine typische Lizenzverwurstung, wie man sie so kennt. Weil eigentlich kennt man das so, es kommt ein großer Film raus, dazu kommt meistens ein Spiel raus. Und das ist meistens nie besonders
gut. Nie gut, ja.
Und hier merkt man schon, okay, sie haben sich Mühe gegeben. Aber du hast die Batman Arkham-Reihe nie gespielt, richtig?
Nee.
Die haben halt dieses Kampfsystem, haben die quasi erfunden, dieses Free-Flow-Kampfsystem, dass du dich so an die Gegner ranziehst. Das haben sie halt übernommen. Also sie haben das zwar ein bisschen optimiert, also kannst du ziemlich stark mit der Umgebung interagieren. Ja, das ist halt irgendwie schon witzig. Und auch so mit den Spinnenweben, du kannst die Gegner irgendwo dran kleben.
Ja, genau. Ja.
Schlagfeedback funktioniert auch ganz gut.
Doch, hat sich sehr gut angefühlt. Was sich am geilsten angefühlt hat, ist das Schwingen durch die Stadt.
Ja, das war cool.
Das war echt gut.
Das hat echt geil gemacht.
Das hat echt Spaß gemacht.
So, die Frage, die ich mir am meisten stelle in diesem Spiel ist, es gab ja schon einen Trailer, wo man sieht, wo die ganzen Bösewichte aus Knast ausbrechen. Und ich frage mich dann, ob das Spiel das gleiche Problem haben wird, was Amazing Spider-Man 2 hatte, der Film. Die hatten einfach viel zu viele Bösewichte. Mhm. Dann frage ich mich, wird das Spiel auch darunter leiden? Mhm. Und dann schaffen die ja vielleicht das perfekte Balancing.
Ja.
Das sind die Fragen.
Ja. Das sehen wir dann halt im September, wenn es soweit ist.
Ist ja auch bald, irgendwie in 2 Wochen.
9. fast. Ne? 9. September, genau. Sagtest du.
Ja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da sogar eine Review-Copy für.
Ja, vielleicht, wenn wir Glück haben.
Genau, und ansonsten, dann werden wir es auch irgendwann besprechen, irgendwann mal.
Irgendwann.
Wir gucken einfach mal. Aber wir sind, denke ich mal, beide interessiert, dass da auch mal wieder ein Marvel-Spiel kommt, was auch alleine steht, nicht irgendwie was durch den Film promotet wird, sondern einfach als Alleingang. Allein, ja. Und sie orientiert sich halt schon an diesen Batman-Spielen von die Arkham-Spielreihe, die halt auch sowas geschafft hat. Die waren halt auch selbst ein Selbstläufer,
ja.
ohne das große Batman-Marketing, sondern die waren einfach dadurch ein Verkaufter, ne? Ja. Ich bin halt gespannt, wie sie das ihr eigenes Balancing reinbauen.
Ja. Ja gut, das zu Spider-Man. Ja. Als nächstes wollen wir dann, glaube ich, über Devil May Cry, Devil May Cry.
Wollen wir noch Jump Force nehmen?
Ja, genau. Okay. Bandai Namco.
Da waren
Jump Force. Genau, da waren wir einmal kurz. Da konnten wir auch ohne jegliche Wartezeit konnten wir auf das Spiel zugreifen.
Ja.
Scheint wohl nicht sehr.
Ja, es war der Pressetag.
Ja, es war der Pressetag. Ja, das natürlich liegt das nur am
Pressetag. Aber
das
musst du überlegen. Ich habe jetzt mal die Statistik mir angeguckt, weil so am Rande. Fachbesuchertage waren 30.000 Leute da. Insgesamt waren über 1,5 Millionen Menschen auf der Messe. Es gab irgendwie über 800 Aussteller. Das musst du dir mal vorstellen, 800.
800.
Wir haben viel mal davon gesehen.
Ja, wir haben aber einige gesehen.
Ja,
wir haben auch sehr viele Indies gesehen, sehr viele Unbekannte aus dem Ausland. Französische, italienische, polnisch. Polnisch hatte nur einen Stand. Dann noch... Ah, wir haben ganz viele gesehen.
Ja, ich meinte,
wir haben uns zwar nicht mit denen unterhalten,
das
aber.
Das meine ich ja. Mit wem haben wir halt interagiert? Wir haben uns halt die Titel rausgesucht,
auf die wir. Die großen rausgesucht, ja.
Weil anders hätten sie auch nicht
gepackt.
Ja. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu Jump Force.
Jump Force.
Bei Bandai Namco haben wir das angespielt.
Ja.
Möchtest du was dazu sagen, oder soll ich das ausführen?
Mach du das. Das, ja.
Also, Jump Force, für die Menschen, die das nicht kennen, ist ein Prügelspiel. Was die großen japanischen Marken zusammenfasst, diese Manga, Anime-Marken, One Piece, Bleach, was war's noch?
Hunter x Hunter, One Piece, Dragon Ball.
Alles, was man so in diesem Universum Naruto. Kennt. Mhm. Also Jump Force, wie du schon mal sagtest, von der Shonen Jump. Genau. Das ist ja dieses große japanische Manga-Magazin. Und ja. Es ist erstmal so, es hat einen ganz eigenen Artstyle. Also die Hintergründe gehen so in Richtung Fotorealismus.
Die Charaktere auch. Ja, ich hätte gedacht, weißt du, was mir besser gefallen hätte? Wenn sie es denn komplett Cell-Shading gemacht hätten.
Ich frage mich.
Es fehlt mir immer dieser Manga-Stil, dieser Comic-Stil.
Weißt du, was ich meine? Ich frage mich bei denen, wo so quasi dieses All-Star-Ding kommt, warum sie da nicht auf den Cell-Shading-Stil setzen, sondern da mehr in diesen pseudo-fotorealistischen
Look.
Und das größte Problem meiner Ansicht nach ist die technische Umsetzung. Was wir beide eh hassen, sind Prügler mit mehr als einer Person. Mhm. Ich hasse es, wenn ich ein Kampfspiel spiele und ich irgendwie drei Charaktere, das ergibt, was ist so inflationär, das ergibt für mich keinen Sinn, das macht keinen Spaß.
Das macht auch jeder moderne, ja. Wirklich jedes moderne Kampfspiel, bis auf Street Fighter, muss ich sagen.
Eins aber auch noch ein modernes Spiel. Soul Calibur, das haben wir auch noch.
Ja, Soul Calibur haben wir auch noch mal gespielt.
Können wir auch noch gleich schon.
Auf jeden Fall, aber die meisten nutzen das echt so, dass man gleichzeitig mit drei Charakteren im Kampf sind. Ne? Du spielst mit einer Person und die anderen beiden sind sozusagen entweder als Special Move nutzbar, die dann kurz auftauchen, oder du kannst während der Combo oder während des Kampfes kannst du zu dem anderen Charakter switchen und dadurch dann eine Combo ausführen.
Finde ich.
Aber das ist so.
Lame.
Ich mag das auch nicht. Ich muss sagen, ich bin da halt einfach kein Fan von. Ich bin lieber auf dieses 1v1, genau. Eins gegen eins und dann ist das irgendwie, dann das da hat das da brauchst du auch mehr Skill, da brauchst du besseren Skill. Irgendwie habe ich das Gefühl, du kannst da locker, wenn dich zum Beispiel jemand angreift und du machst ein 3 gegen 3 und jemand greift dich an und du bist gefangen in einer Combo, dann switchst du den Charakter und kannst dann noch irgendwie rauskommen. Aber bei einem 1v1 ist das so, dass du da wirklich, du musst abwarten, bis die Combo zu Ende ist oder nicht. Oder du musst erst versuchen, gar nicht halt. Du musst da gar nicht erst reinkommen. Aber so an sich, es war für mich irgendwie auch wieder, wir hatten kurze Zeit nur, also wir hatten nicht viel Zeit und wir konnten da nicht so richtig.
Ja, diese Zeit haben wir uns aber auch selber genommen.
Ja, aber wir konnten uns da nicht so reinfuchsen und jetzt so richtig so die Tastenbefehle einprägen oder sonstiges. Und das hat sich für mich auf den ersten Eindruck wie einfach ein Button-Smash
angefühlt. Also es ist auch nicht so sauber programmiert von der Performance her. Mhm. Man merkt halt sofort Framerate-Einbrüche, also Bildrate, die wird nicht stabil gehalten.
Ja.
So das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich cool finde, sind so diese Finisher. Jeder Charakter hat so seinen eigenen Finisher, so Special-Attacken.
Ja.
Die finde ich cool.
Ja.
Ich weiß, wenn sie das Spiel noch ein bisschen besser
ausreifen, so ein bisschen besser.
Technisch auf jeden Fall.
Technischer.
Ich glaube, die Engine ist das größte Problem an diesem Spiel.
Ja.
So
ja.
Was sie da versucht haben. Ich finde es geil, dass sie mal was Neues versuchen, weil Cell-Shading wird ja auf Dauer auch irgendwie öde. Also Pseudo-Fotorealismus, ich weiß es nicht. Nee. Aber lass uns mal zu dem Prügler kommen, der wiederum dieses Massenprügeln, sprich 3 gegen 3, komplett ignoriert. Und das ist Soul Calibur. Ich glaube, es ist der 7. oder 6.
Ich glaube auch, es ist der 7.
Genau, den haben wir auch kurz angezockt. Was man hier wieder gemerkt hat, ist, ich mag die Kampfdynamik. Du hattest zwischendurch so einen Slow-Motion-Modus.
Mhm. Ja. Aber irgendwie zu oft getriggert wurde und ich wusste nicht wie.
Richtig.
Aber das ist wiederum, ne, wir haben uns zwar die Zeit genommen, aber wir hatten nicht genug Zeit, um uns da so
zu fragen. Wir haben halt so ein bisschen Button-Smashing gemacht.
Ja, genau. Aber an sich ist es, ich mag das auch viel lieber, dieses Traditionelle.
Ja.
Deswegen,
also Soul Calibur ist etwas, was ich auch gerne zocken will.
Mhm. Ja.
Hätte ich auch Bock drauf.
Ja.
Muss mal schauen.
Wie, also technisch auch eine Grafikverbesserung, sah schön aus, sah gut aus. Framerates waren stabil, wir hatten keine Framerate-Einbrüche. Und typische, die Soul Calibur-Charaktere, jeder, der die kennt, liebt sie. Wir kennen sie nicht.
Soul Calibur ist halt so ein eigenes Ding, genau.
Ja.
Aber es ist halt schön, dass sie wenigstens in dieser Tradition
treu geblieben sind.
Und halt noch wenigstens so reale 1 gegen 1 Kämpfe liefern und nicht 16 gegen 16. So wie du denkst, oh mein Gott.
Gleichzeitig.
Es hört nicht auf. Und jetzt lass uns zu etwas kommen, was war, glaube ich, mit das Messe-Highlight dieses Jahr war, was, glaube ich, die Messe auch sehr stark dominiert hat, wenn man so die Außenwirkung betrachtet. Devil May Cry 5.
Ja.
Wir müssen sagen, dass wir das nicht selber gespielt haben. Wir haben uns jetzt die Nachberichte angeschaut, wir haben uns Gameplay angeschaut. Was sagst du dazu?
Ja, ich finde, man merkt richtig, dass sie wieder dem japanischen Original von damals zurückgegangen sind.
Was man halt sagen muss, es gab ja, bevor Devil May Cry 5 erschienen ist, gab es Devil May Cry DMC. Das war so ein versuchtes Reboot genau der Serie. Von einem amerikanischen Studio, Ninja Theory, die unter anderem letztes Jahr auch den Titel, Hellblade gemacht haben. Also die halt mehr diese Kampfmechaniken beherrschen. Sie haben das Ganze aber schon etwas versaut, was den Artstyle angeht, aber war eine stabile Kampfmechanik, da war das Franchise für viele auch tot danach. Es gab auch einen Shitstorm, weil
alleine nur wegen dem Hauptcharakter,
genau,
wegen dem Protagonisten,
weil der nach
dem, haben so viele Leute einen Shitstorm angezettelt, das war unfassbar.
Ja, weil der halt nach den Produzenten designt wurde, das fanden viele halt etwas seltsam.
Mhm.
Wobei es halt, es hat schon ein gewisses Feeling. Man sieht halt voll den Unterschied, weil das hat sich sehr ernst genommen, dieses Reboot. Das war halt, ne, und jetzt sieht man dieses, für Devil May Cry 5, halt die japanische Version, die nehmen sich halt wieder null ernst. Mhm. So, die gibt's ja auch diese One-Liner.
Mhm, genau.
Von denen, ja, da kommt irgendwie ein Gegner, der ihn mit Feuerbällen bespuckt und sagt,
ey, aus dem Bauch und, gehst du nicht auch auf Partys, ja, oder? Genau.
Das ist so etwas, wo ich denke, ja, okay, kann man machen, ne? Das man halt auch hier witzigerweise hat, ist ein Mini-Reboot innerhalb der Charaktere. Also, die haben alle einen Reskin bekommen. Also, es gibt Dante, der bekannte Hauptrolle von den alten Teilen. Von 1 bis 3 war es Dante.
Der auch zum letzten Trailer, zum Dante-Reveal-Trailer dargestellt wurde, wo ich dachte, ja, die übertreiben wieder. Das ist wieder dieses Überspitze, ja. Das ist halt Devil May Cry. Und so kennt man's. So liebt, genau, man's. Deswegen hat auch DMC Devil May Cry das letzte so abgestunken. Es war halt nicht aber mehr.
Weißt du, womit sie mich gecatcht haben? Roboterarme.
Ah, ja.
Spielen Nero. Also, wir haben jetzt nur Gameplay von Nero gesehen. Nero kennt man auch aus Devil May Cry 4. Der hatte damals einen Dämonenarm, der ihn dann irgendwie abgenommen wurde. Und jetzt hat er Devil May Cry 5. Ein Roboter. Mhm. Meinte, mit Robotern kann nie was falsch laufen. Total, ja, geil.
Deswegen, ja. Und die kann er während des, beim Gameplay haben wir gesehen, dass man die während des Kampfes, die haben eine gewisse Duration, also die halten nur eine Zeit lang für ein paar, mhm, Attacken. Und aber während des Gameplays kannst du immer wieder neue Arme aufsammeln.
Ich frag mich halt, wie
bis das... Bis zu vier, glaube ich, kannst du gleichzeitig haben und dann immer wechseln.
Ob sie das irgendwie innerhalb der Lore auch irgendwie erklären werden?
Ja, ich hoffe doch, weil das macht irgendwie... Echt
dumme Erklärung. Da kann ich mir nicht was vorstellen.
Warum liegen da überhaupt überall Roboterarme rum, so aus dem Nichts?
Ja, aber es sieht halt, ja, ich finde, er sieht halt geil aus, so, ja, was das Kampffeedback angeht. Ja. Man sieht halt schon, dass die Menschen sind, die diese Reihe auch mitgeprägt haben. Es ist jetzt nicht der Originalerfinder mit an Bord, der ist ja bei Platinum Games, aber man sieht halt schon, dass das Kern-Capcom-Team, was das Spiel entwickelt hat, sich schon damit sehr auseinandergesetzt hat. Und ich freue mich auch sehr für Capcom wiederum. Die haben ja jetzt mit Monster Hunter World dieses Jahr ihr großes Comeback im AAA-Markt gefeiert. Die haben ja jahrelang nur so irgendwelche Remasters veröffentlicht. Mm-hmm. Jetzt nichts mehr, was man großartig reden konnte. Und jetzt halt mit Monster Hunter World, das war auch mit ihr kommerziell größter Erfolg. Die haben, glaube ich, bis jetzt auch irgendwie über 8,5 Millionen Exemplare verkauft. Innerhalb des ersten Jahres. Das ist sehr, das sehr, ist sehr gut.
Ja.
Die haben damit echt ein paar Leuten den Boden aufgewischt.
Ja. Jetzt vor allem mit dem Release, auch mit der PC-Version.
Genau.
Gibt's da nochmal ein paar.
Ja. Deswegen, ich freue mich halt, Capcom ist ein Familienunternehmen.
Doch. Und ich bin auch sehr pro Capcom. Ja. Habe ich immer gemocht.
Deswegen, also, ich freue mich. Es freut mich sehr, dass man halt sieht, okay, sie haben wohl durch Monster Hunter World wieder gemerkt, geil, es läuft. Es ist auch überhaupt ihr erfolgreichstes Spiel, was sie bis jetzt veröffentlicht haben. Und jetzt wird halt die ganze Kraft jetzt wieder in die alten Marken gesteckt. Ich hoffe ja, es gibt Mega Man X, geht weiter, da sind ja beide große
Fans. Das ist ja sehr, sehr eine große Hoffnung von uns beiden auch. Also, ja, wir hoffen da beide drauf.
Oder hier Dragon's Dogma war auch ein super Spiel.
The wind is pushing me.
Jetzt kommt die GEMA.
ja. Das war's doch, oder?
Das waren unsere Highlights.
Leider vielleicht noch ein großer Titel, der von uns komplett versperrt war. Und da hat uns auch so ein bisschen die Zeit gefehlt, war Cyberpunk 2077.
Ja, aber wir haben jetzt, können wir sagen, heute wurde das Gameplay revealed, gerade wo wir am Essen waren, ist online gekommen.
Ja.
Und wir haben es ein bisschen durchgeskippt. Es sieht halt aus wie Deus Ex.
Ja, es ist Deus Ex in einem anderen Skin. Aha. Ich war nie ein Fan von Deus Ex Machina.
Ich wiederum.
Ja, du schon, ja. Was war nochmal mit dem letzten Teil? Wie fandest du den?
Der war echt nicht gut.
Der war nicht gut.
Da haben sie irgendwie gefühlt, in der Hälfte des Spiels haben wir aufgehört, das Spiel zu programmieren. Und da haben sie gedacht, okay, jetzt lösen wir das. Also es hört echt in der Mitte irgendwie auf. Wenn du dich dann fragst, ist das euer Ernst? Aber ich fand das an sich, es ist ein geiles Stealth-Spiel, es funktioniert. Du hast halt immer diese viele Möglichkeiten. Du kannst durchballern, du kannst dich durchstealthen. Kannst Maschinen manipulieren. Mm. Also Deus Ex hat dieses Genre auch mitdefiniert, dieses Cyberpunk. Mal gucken,
CD Projekt
Red. Genau, was die unsere polnischen Freunde daraus so machen.
Mm-hmm.
Aber wir sind beide nicht so, ne? Nee,
wir sind beide sehr skeptisch. Ich war sehr gehypt, als ich den Reveal-Trailer auf der E3 gesehen habe. Ich meine, online gesehen habe. Aber Es hat so ein bisschen alles zerstört, als ich gemerkt habe, das war, oder als gesagt wurde, das ist ein First Person.
Wieso ist das, stört dich das so?
Ich weiß nicht, ich bin einfach kein First-Person-Fan.
Ja, wieso das Shooter-Element hat? Ist, also ein
Shooter, ich meine, Shooter-Elemente kann das haben. Es kann auch eine Third-Person, Isometric, scheißegal. Aber warum?
Musst du
RPG First-Person. Es ist so für mich ein Genre, das ist, oh, Entschuldigung. Das,
wieso?
Ja, ich könnte mich aufregen.
Deus Ex Müll. Hör auf mit diesem Pseudo-Rage-Mann. Du willst dich aufregen, aber du tust es nicht, weil du es unterdrückst durch deine verdammte
liebevolle
Ader zu Blumen.
Nein, ja.
Wir schweifen gerade zu sehr von dem Thema.
Ja, genau, wir schweifen.
Aber nein, ich soll mal sagen.
Ja, wir sind beide skeptisch und wir warten halt auf Release.
Wollen wir die Folge mit etwas Schön beenden?
Nein. Weil ich möchte noch einmal...
Ja, ich meine das schön.
Ach so, ja, okay.
Das meine ich nämlich auch. Deine größte Enttäuschung der Messe.
Das meintest du. Der Vorhang fällt für mich, ja. Liebe Konami.
Konami?
Und alle...
Liebes Konami.
Liebes Konami. Ein Liebesbrief an Konami. Bitte. Und alle, die hinter Yu-Gi-Oh! Dueling stehen.
Ich nicht.
Ja, bitte beim nächsten Mal, ja, stellt doch ein bisschen größeres Event dafür. Ich hatte das Gefühl, ich war so enttäuscht. Ja, ich war sehr gespannt. Ich bin aktiver Duel Links Spieler und spiele da sehr gerne.
Ich spiele das durch Autos.
Ich war total enttäuscht von der Duel Links Area.
Ich habe nichts davon erwartet.
Ja. Ich schon. Ich habe es ein bisschen größer vorgestellt. Aber auch, ich weiß nicht, ob es am Pressetag lag oder so, aber es halt waren auch und wirklich keine Leute
da. Das hat mich so ein bisschen... Dieser Typ, der da einfach
nur sagt... Einer mit einem Handy
so, das Gefühl
wollte hattest, ein bisschen Duel Links spielen, aber keiner war da.
Da hast du bestimmt 10 Mark in die Hand gedrückt und zu ihm gesagt, willst du doch mal ein bisschen...
Kauf dir doch ein paar Karten davon.
Es gab Leute, die das Kartenspiel gespielt haben.
Ja, also das TCG Original Karten Game, das haben sie gezockt.
Was ich bis heute nicht verstehe.
Da hatte einer ihre Kartenbox, eine war das, ne? So irgendein Mädchen hat eine Kartenbox dabei, also einen schönen Ordner voll mit Karten zum Tauschen, ready. Ja, aber nur einer mit dem Handy und hat gewartet auf den Gegner.
Der hat bestimmt auf dich gewartet, aber ja. Du warst zu schüchtern, ihn anzusprechen.
Ja, ich war leider
vielleicht wäre eine Freundschaft entstanden, die du bis heute nicht ersehnt hättest.
Ja. Das Traurige ist, im amerikanischen und im asiatischen Raum ist es alles einfach viel merkt größer.
Richtig, wie deprimiert und traurig du deswegen
ja.
Zieht dich richtig runter.
Ja, schon.
Dieses komische
Karten. Ich habe echt viel erwartet.
Kein Mensch
versteht das. Ich habe auch viele Preise.
Warum Motorräder haben und warum spielen die auch Motorräder
Karten? Das ist irgendwann mal gewesen, wo ich nicht geboren wurde.
Ah, so, was?
Wo ich noch nicht geboren
war. Lüg doch nicht. Wie alt bist du denn? 13, 12?
Kann sein.
Du kleine Lügnerin.
Es war halt einfach zu schwach. Zu schwach, zu wenig. Ich habe mir auf Codes gehofft.
Hast du auf Code gehofft? Code ja, auf der Messe?
Codes, Mann. Okay. Irgendwelche Keys zum Freischalten von irgendwelchen Kartenpacks oder so exklusiven Sachen. Aber es gab nichts. Nix.
Niente. Der größte Fail meiner Ansicht nach in diesem Punkt war, wir waren beim Stand von Square Enix, da kam uns eine Promotion-Dame entgegen und die sagt, ja, bei uns könnt ihr was gewinnen. Ich so, cool.
Yo.
Die so, eine Tüte. So, was ist denn in der Tüte drinne? Eine Tüte.
Oder dann sagte sie doch noch, ja, möchtet ihr nicht noch, hier haben wir so ein Heftchen, da sind ein paar Keys drinne, die könnt ihr einsetzen im Game. Aha. Und ich habe gefragt, was kriegt man denn dafür? Ja, Ingame-Loot. Und Julian sagte nur, Müll. Boah, keiner.
Ist total ja, unnütz. Das war halt auch so. Für Neulinge eventuell interessant, aber für etwas ältere Spieler wie mich ist das so, als würdest du mir versuchen, eine Yu-Gi-Oh!-Karte zu schenken. Ich denke mir wiederum so, es ist ja lieb gemeint, Code. Aber es ist einfach nur Code, den kein Mensch braucht. Ich meine, die Biogasanlage. Bra.
Traurig.
Sehr traurig.
Ja gut, aber das waren unsere Eindrücke.
Es war aber geil,
oder? Es war geil.
Es war
echt ein Erlebnis. Geil. Ein Tag, wir haben uns so gehetzt, aber es hat sich gelohnt,
ja. Auf jeden Fall. Also im Nachhinein, es hat uns beide ja noch ein paar Tage verfolgt, das Ganze, und es war geil.
Ja.
So allgemein, also mal so nachzuvollziehen, was die Gamescom so emotional mit einem anstellt und warum die ganzen Menschen da immer hinpendeln wollen. Ich verstehe es jetzt.
Mhm.
Deswegen werden wir nächstes Jahr mal richtig die Showmaske on machen. Mhm. Wir buchen uns so einen sibirischen Tiger, damit uns keiner zu nahe kommt.
Einen weißen sibirischen Tiger.
Der schon von Aussterben bedroht.
Ja.
Vielleicht mit Siegfried auch. So als Begleiter. Mhm.
Der ist bestimmt dabei. Der hat Bock.
Der freut sich dann. Endlich mein Job.
Roy, meinst du, Roy kommt mit?
Alter, jetzt, aber, ne, nach 23 Uhr darfst du den Podcast erst hören.
Ja, gut.
Genau. Bevor wir zum Abschluss kommen, würden wir uns natürlich sehr über Feedback freuen und über positive Bewertungen auf unseren Portalen, die nicht uns gehören, aber wieder trotzdem zu sagen. Raimund bewegt seine Hand, er möchte irgendwas bewegen. Was suchst du da? Was ist das? Hä? Was willst du da vor?
Ganz hinten.
Was ist denn da?
Nein, da hinten, an der Wand. Links, Alter. links, ja.
Ist das
die Karte? So. Was ich sagen wollte, ist, alle unseren Portalen, besucht uns auf icepodcast.de.
Ja.
Abonniert den Podcast. Wir sind vertreten auf podcast.de,
ja.
RSS-Feed, iTunes, Spotify, TuneIn, Deezer und Google Play Podcast. Als auch, man kann uns finden bei, willst du das sagen?
Man muss mal versuchen.
Ja.
Genau, wir haben unseren eigenen Alexa-Befehl.
Wir haben unseren eigenen Alexa-Befehl, den du in die Wege geleitet hast.
Genau, Alexa, öffne iZed Podcast, wer eine Alexa hat und diesen Podcast auf laut hört.
Ja.
Viel Spaß. Mit unseren sanften Stimmen.
Auf jeden Fall.
iZed Podcast Folge 16, glaube ich.
16, 17. Bald in den Dreh. Im Gespräch. Schenk, ich sag dir es doch.
Ein Gespräch, was?